SRF 2 Kultur.
Schreiben kann gefährlich sein. Heute gedenkt man darum auf der ganzen Welt dem Schicksal von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die in ihrem Land verfolgt werden. Schreiben in einer verbotenen Sprache. So lautet der Titel des Writers in Prison Day der Schriftstellervereinigung in der Schweiz. Sie widmet den Tag der kurdischen Sprache. Deren Geschichte in der Türkei ist eine Geschichte der Unterdrückung. Jahrzehntelang konnten Kurden ihre Sprache weder sprechen noch schreiben. Sarah Herwig.
Das kurdische PEN-Zentrum wurde 1988 in Köln im Exil gegründet. Im Mai dieses Jahres zog es endlich nach Diyarbakir im Südosten der Türkei, wo viele Kurden leben. Der frischgebackene Präsident dieser kurdischen Schriftstellervereinigung, Sehmus Sefer, freut sich.
Die Kurden haben gemerkt, dass es besser ist, sich im Land selbst, in der Türkei, für ihre Sprache einzusetzen. Ich habe den Entscheid des PEN sehr begrüßt. Die Gründung des kurdischen PEN in Köln war damals ein Muss, weil man in der Türkei den Verein nicht gründen durfte. Können Sie sich vorstellen, ein Baum in fremder Erde gepflanzt? Wie weit kann dieser Baum gedeihen?
Die Situation für Kurden in der Türkei hat sich verbessert. Doch die kurdische Sprache ist immer noch teilweise verboten. Das heißt, in der Verwaltung darf sie nicht verwendet und an den Schulen nicht als Muttersprache unterrichtet werden. Kurdische Literatur darf heute veröffentlicht werden. Die Anzahl kurdischer Bücher steigt kontinuierlich. Aber der Staat schaut genau auf den Inhalt der Bücher, duldet keine Kritik an der Türkei und bestraft Autoren, wenn sie unliebsame Dinge schreiben. Sehmus Sefer hat selber 2 Gedichtbände veröffentlicht. Er hat wegen seiner Bücher keinen direkten Druck erlebt, wie etwa ein Gerichtsverfahren. Doch durch das teilweise Verbot der kurdischen Sprache behindert die Türkei die kurdische Literaturszene.
Die Politik des türkischen Staates ist in Anführungszeichen sehr erfolgreich. Wenn die Leute eine Sprache nicht an der Schule lernen, dann kaufen sie danach auch kein Buch in dieser Sprache.
Irfan Babaoglu ist auch Kurde. Er wurde im Gefängnis zum Schriftsteller. Als 20-Jähriger wurde er im Zuge der Repressionen nach dem Militärputsch 1980 verhaftet und kam für 20 Jahre aus politischen Gründen ins Gefängnis.
Die ersten 4 Jahre durften wir keinen Stift und kein Papier haben. Nachdem wir Papier und Stifte bekamen, haben wir angefangen zu schreiben. Die Möglichkeit zu schreiben hat mir die Kraft gegeben, die 20 Jahre im Gefängnis auszuhalten.
Nach seiner Freilassung im Jahr 2000 hat Irfan Babaoglu begonnen, die Geschichte seiner Haft niederzuschreiben. Er beschrieb Folter, Grausamkeit und Krankheit und den Druck, sich der türkischen Sprache und Kultur anzupassen.
Unsere kurdischen Mütter haben uns besucht, sie sprachen kein Türkisch, sie durften nur fragen, wie geht es dir? Mehr durften sie nicht auf Kurdisch sagen. Man hat uns gesagt, wir sollen unsere Kultur vergessen. Die Leute wurden geschlagen, damit sie sagen, sie seien Türke.
Irfan Babaoglus Buch konnte 2010 in einer ersten Auflage erscheinen. Bei der zweiten Auflage gab es plötzlich eine Anklage wegen des Inhalts. Irfan Babaoglu wurde zu 15 Monaten Haft verurteilt. Er ist nun sozusagen auf Bewährung. Wenn er in den nächsten 3 Jahren ein ähnliches Delikt begeht, muss er die 15 Monate zusätzlich absitzen. Das heißt, er passt jetzt auf, was er schreibt.
Ich schreibe weiter, aber mir ist dabei nicht wohl. Ich schreibe aber das, bei dem ich das Gefühl habe, es sei gesetzlich verboten. Dies drücke ich indirekt aus oder in Bildern. Das heißt, ich bin vorsichtig.
Kurdische Schriftsteller üben sich also in Selbstzensur. Erregen sie in ihren Veröffentlichungen die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft, droht ihnen noch heute Anklage und Haft. Auch wenn vieles besser ist als noch vor 25 Jahren, gibt es immer noch Verleger, die zu einem Autor und seinem Buch sagen: Es ist im Moment zu früh für dieses Buch, wir werden das Buch noch nicht veröffentlichen.
Sehmus Sefer und Irfan Babaoglu, Die beiden Schriftsteller, die hier auf SRF 2 Kultur berichtet haben, sind heute Abend um 19:30 zu Gast im Literaturhaus Zürich anlässlich des Writers in Prison Day. Sefer und Babaoğlu tragen dort Texte und Gedichte vor und berichten, wie es in der Türkei um die Meinungsfreiheit steht. Ein Ohr voll kurdischer Poesie wollen wir hier schon nehmen. Irfan Babaoğlu liest zuerst auf Kurdisch, dann die Übersetzung.
Ey gelimine çavreş u avrjudi, eko azmane wi hatiye kelepçekirin, ey evinamın adı bedeviya esmera şerde, baskünxe jiboronayi behevdixe. Edi ya teye rojako ve hilbe, bizerbuna xe, bisorbuna xe ya te, tovi xe ba aveje axe, ava xe berde, بلا هفين ته ببشكوين او روش يا تيه بحيرسي بميينه ناني تنوري جي بقره ايدي بلا دبن تاوا غلاواجي ده سور ببه
أوغوست صانه Hey mein Volk, dein Anblick ist wie der des Berges Judi, dein Himmel wurde gefesselt. Hey, meine schöne Liebe im Krieg, verstreue mit deinen Flügeln die Dunkelheit des Krieges, führe die Helligkeit des Friedens herbei. Die aufgehende Sonne wird dir gehören, mit ihrer gelben Farbe, mit ihrer roten Farbe. Lass deine Samen in die Erde fallen, lass dein Wasser fließen, deine Hoffnung soll blühen, diese Sonne ist deine. Dein Teig ist mit Ausdauer fermentiert. Lass den Tenor, den in der Erde gebauten Ofen, beiseite. Das Brot soll von der Augustsonne erröten.
Irfan Babaoğlu's Poesie können Sie heute Abend vertieft kennenlernen im Literaturhaus Zürich am Writers in Prison Day.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon begrüßt Sie Eva Pfierte. Der israelische Diplomat und Publizist Avi Primor und der palästinensische Politiker Abdallah Franji sind mit dem Erich-Maria-Römach-Friedenspreis der Stadt Osnabrück ausgezeichnet worden. Die Jury würdigt damit den beharrlichen Einsatz beider Männer für eine Verständigung zwischen Israeli und Palästinensern. Abdallah Franji ist heute persönlicher Berater von Präsident Mahmoud Abbas in außenpolitischen Angelegenheiten. Avi Primor ist ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland und leitet heute das Zentrum für europäische Studien in Israel. Der Erich-Maria-Römach-Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Der ungarische Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Ákos Kertész hat wegen politischer Verfolgung in seiner Heimat in Kanada Asyl erhalten. Mit einer scharfen Polemik hatte Kertész im Sommer 2011 die in Ungarn regierende Rechte gegen sich aufgebracht. In einem offenen Brief hatte er seinen Landsleuten vorgeworfen, die Verantwortung für den Holocaust an den ungarischen Juden zu verdrängen. Diese Behauptung zog eine Hetzkampagne regierungsnaher und rechtsextremer Medien nach sich. Kertész erhielt auch Morddrohungen. Seit letztem Jahr hält er sich mit seiner Frau in Kanada auf. Die Situation von Bloggern verschlechtere sich auf der ganzen Welt. Das sagte der Präsident der Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland, Josef Haslinger. Besonders in China, Vietnam und den arabischen Ländern würden Probleme für Blogger zunehmen. Dabei habe der arabische Frühling gezeigt, wie wirkungsmächtig Blogs seien. Anlass für die Stellungnahme Haslingers ist der heutige Tag des inhaftierten Schriftstellers. Mit diesem erinnert die Schriftstellervereinigung jedes Jahr an Autoren, die in ihrer Heimat verfolgt werden.
Es rumort wieder beim Tagesanzeiger. Gestern wurde ein Protestschreiben der sogenannten Gruppe 200 publik. Unter dem Titel «Wir möchten unsere Arbeit machen» beklagen da Tagesanzeiger-Redaktorinnen und Redaktoren den Qualitätsverlust im Rahmen der Konvergenz. Unterschrieben haben 121 Redaktorinnen und Redaktoren, Mitglieder aus Print- sowie Online-Redaktion. Eva Pfirter hat vor der Sendung den Redaktionsleiter der Medienwoche, Nick Lüthi, um eine Einordnung dieses Protests gebeten.
Das vor kurzem veröffentlichte Protestschreiben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tagesanzeiger lässt auf eine ziemlich dramatische Arbeitssituation schließen. Die publizistische Linie sei diffus, die Dossierkompetenzen würden geschwächt, das nur zwei Kritikpunkte der Unterschreibenden. Sind das lediglich Geburtswehen einer konvergenten Redaktion oder ist das mehr als das?
Man darf einen solchen Prozess, wenn verschiedene Redaktionen, also wenn die Zeitungsredaktion und die Online-Redaktion zusammengeschlossen werden, darf man nicht unterschätzen, was das bedeutet. Da treffen ganz unterschiedliche Kulturen aufeinander, die jahrelang nebeneinander existiert haben und die nun gemeinsam zusammenarbeiten sollten.
Wo liegen da die schwierigen Punkte in dieser Zusammenarbeit?
Das hat zum Teil damit zu tun, dass es ganz unterschiedliche Journalismuskulturen sind. Die Online-Leute, die waren schnell, die mussten schnell reagieren. Online ist eines der schnellsten Medien. Die Zeitung konnte sich immerhin einen Tag Zeit lassen, konnte etwas langsamer arbeiten, mehr in die Tiefe gehen. Also das ist sicher einer der Grundkonflikte, ein unterschiedliches Journalismusverständnis, das nun gemeinsam in gemeinsamen Redaktionen und Ressorts zu einem gemeinsamen Produkt geformt werden sollte.
Es sind auch namhafte Journalisten, die dieses Protestschreiben unterschrieben haben und die sagen, das Kerngeschäft, eben längere Artikel, Hintergrundartikel, Recherchen, würde leiden. Wie ordnen Sie das ein? Wie schätzen Sie das ein?
Es besteht sicher eine Gefahr, dass genau diese journalistische Kernarbeit, die Recherche, die aufwendigen Stücke, Geschichten auszugraben, die nicht auf der Straße liegen, dass das zu kurz kommt, weil es sehr viel Strukturarbeit gibt, gerade beim Zusammenschluss von zwei früher unterschiedlichen Redaktionen von Print und Online. Diese Gefahr, die besteht. Andererseits, wenn ich den Tagesanzeiger anschaue und wenn ich zurückdenke, was in den letzten Jahren geleistet wurde, muss ich sagen, dass es auch eine Außensicht gibt des Lesers und da würde ich gar nicht so ein schlechtes Zeugnis ausstellen, diese Zeitung. Es macht eben einen Unterschied, ob man die internen Prozesse kennt und weiß, welchen Aufwand es braucht, um täglich eine Zeitung zu machen. Der Leser hingegen sieht das nicht.
Sie haben es vorhin angesprochen, der konvergente Journalist, der muss eben auch online produzieren können, der muss für verschiedene Kanäle produzieren können. Braucht es in dieser Entwicklung eigentlich eine Neudefinition der Rolle des Journalisten?
Neue Rollen des Journalisten, der Online-Journalismus, der ist zwar inzwischen auch schon 10, 15 Jahre alt, ist aber immer noch daran, sich auszudifferenzieren. Es gibt neue Möglichkeiten und Aufgaben. Das erscheint vielen Journalisten zuerst einmal als Aufwand, als Zusatzaufwand. Man darf aber nicht vergessen, dass es auch eine Riesenchance ist. Es gibt neue Plattformen, es gibt neue Darstellungsmöglichkeiten, neue journalistische Formen. Ich denke da an den Datenjournalismus, ich denke an aufwendige multimediale Webreportagen. Also die Möglichkeiten nehmen auch zu. Zurzeit sehen aber viele Journalisten nur den Aufwand. Und das hat mit dieser Umbruchsituation zu tun, dass sich Redaktionen zuerst neu erfinden müssen, bevor sie dann wirklich auch die neuen Formen ausprobieren können.
Offensichtlich braucht es aber etwas Zeit, bis so eine konvergente Redaktion eingespielt ist. Sie haben die unterschiedlichen Kulturen erwähnt. Was ist denn der Schlüssel dieses Konflikts jetzt beim Tagesanzeiger?
Ich denke, es geht ganz viel auch um Ressourcen, um Wertschätzung, dass genügend Zeit und Raum vorhanden ist, damit sich diese neuen Prozesse einspielen können. Ich lese aus diesem Protest vor allem ein Unbehagen über die interne Kultur heraus. Der Protest richtet sich zwar an den Verleger von Tamedia, aber ich denke, genauso ist auch die Chefredaktion und die Ressortleitungen ein Adressat des Protestes. Es ist ja bezeichnend, dass von der Redaktionsleitung und Ressortleitung den Protest niemand unterzeichnet hat. Also ich sehe da auch eine mögliche Konfliktlinie zwischen den angestellten Redaktorinnen und Redaktoren und ihrer Leitung. Also dort liegt wohl auch einiges im Argen. Das kommt aus dem Protestschreiben auch heraus. Es wurde ja auch übertitelt mit einer Redaktion sei keine Kaserne. Also das sagt ja schon viel aus. Offenbar herrscht da ein Ton, den viele Leute gerade in einer schwierigen Phase als barsch, als unangemessen empfinden. Also ich denke, die Redaktion muss sich da auch selbst zusammenraufen und sich stärker auch als gemeinsame Struktur empfinden, wobei das natürlich schwierig ist, wenn die Ressourcen fehlen und dort ist der Verlag in der Pflicht.
Nick Lüthi ist Redaktionsleiter der Medienwoche. China ist in Bewegung. Heute wurde bekannt, dass die neue Parteiführung die Ein-Kind-Politik lockern will. Weiter soll das umstrittene Programm Umerziehung durch Arbeit abgeschafft werden. Was diese Reformen bedeuten könnten, darüber hat Irin Grütter mit der Autorin Luo Linguen gesprochen. Sie lebt seit über 20 Jahren in Berlin, ist regelmäßig in China unterwegs und hat in mehreren Büchern über die chinesische Gesellschaft geschrieben.
Frau Luo, wie ist denn die Situation heute? Werden Paare, die mehr als ein Kind bekommen, heute noch bestraft?
Die werden schon bestraft. Das ist meistens eine hohe Geldsumme. In den Großstädten, zum Beispiel in Shenzhen, da muss man schon 180.000 Yuan zahlen. Und das ist so ungefähr mehr als 20.000 Euro. Aber es ist so, in den Dörfern und dann auch, wo die Minderheiten wohnen, die Bauern, die dürfen dann schon zwei Kinder kriegen und die Minderheiten auch. Sie kriegen viel weniger Strafe. Dann in den Städten ist es so, dass die Chinesen ja auch einen Umweg gefunden haben. Sie gehen nach Hongkong oder sie gehen in die USA, um ein zweites Kind zu kriegen, um diese große Strafe zu entkommen, ne?
Also es gab bereits eigentlich Lockerungen in den letzten Jahren in Sachen Ein-Kind-Politik.
In den letzten Jahren war eigentlich schon aufgelockert, dass die Paare, wenn die beide Einzelkinder sind, dass sie zwei Kinder bekommen dürfen. Und deswegen ist jetzt, wenn dann von dem Paar ein Einzelkind dabei ist, dass sie jetzt zwei Kinder bekommen dürfen, eigentlich nur eine kleine Korrektur, ein bisschen Auflockerung, nicht sehr groß.
Weiter steht, dass Paare auf dem Land dann ein zweites Kind bekommen dürfen, wenn das erste ein Mädchen ist. Was steht hinter dieser Regelung?
Der Staat hat ja schon längst bemerkt, dass die chinesische Tradition hat immer noch sehr viel Wert auf einen Jungen und das zu einer ungünstigen Entwicklung geführt hat, dass inzwischen sehr viel mehr junge Männer gibt als junge Frauen. Deswegen wird so eben eine Maßnahme ergriffen, damit die Leute, wenn sie ein Mädchen bekommen, dass sie nicht abtreiben. Es gab auch in verschiedenen Städten entsprechende Maßnahmen, dass wenn Paare ein Mädchen bekommen, dass sie dann extra eine große Belohnung bekommen, damit diese Schräglage wieder ein bisschen zurückkorrigiert werden konnte. Leider finde ich, es ist noch nicht genug getan. Also ich denke, dass China noch sehr viel dafür werben sollen, dass die Leute, auch wenn sie ein Mädchen bekommen, ganz drauf stolz sein können. Ja, die Kultur, die muss noch weiter erweitert werden.
Kommen wir zum zweiten Punkt, das scharf kritisierte System der Umerziehung durch Arbeit für Straftäter, aber auch für Regimegegner soll abgeschafft werden. Wie häufig wurde das System denn in der letzten Zeit noch angewandt?
Dieses System ist in der Kulturrevolution sehr verbreitet und viele Leute werden einfach ohne Verurteilung in die Lager geschickt und dann könnte bis zum Tod arbeiten. Und inzwischen wird gesagt, es gibt immer noch so um die 300 Arbeitsumerziehungslager und es sind schon so noch hunderttausend Insassen drin, aber so konkrete Zahlen hat China nicht veröffentlicht.
In solchen Lagern können Regimegegner ohne Strafverfahren festgehalten werden. Glauben Sie, dass China diese Lager nun wirklich konkret in nächster Zeit abschaffen wird?
Ich denke, dass China tatsächlich das tun will. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass Xi Jinping endlich sein Gesicht gezeigt hat, der will wirklich Reformen. Und das ist ein sehr wichtiger Knackpunkt, dass dieses System abgeschafft werden soll, weil da ist wirklich sehr viel Willkür. Ich denke, wenn dann ein Staat doch ein Rechtsstaat werden soll, dann muss dieses abgeschafft werden. Und das ist schon ein sehr wichtiger Punkt.
Sie sehen also in der Ankündigung nicht nur eine Geste jetzt des neuen Staats- und Parteichefs, sondern Sie sehen wirklich Hoffnung auf Änderung in China.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das kann natürlich nicht so schnell sofort von heute auf morgen abgeschafft werden. Aber wenn dann es ein Entschluss vom Zentralkomitee ist und da wird schon Schritt für Schritt abgebaut und ich denke, das ist schon ein sehr guter Schritt auf dem Weg zum Rechtsstaat.
Die Autorin Luo Lingguan. Ihr letzter Roman heißt »Wie eine Chinesin schwanger wird« und ist bei DTV erschienen. Clavigo ist ein junger, erfolgreicher Schriftsteller, den es in die besten Kreise verschlagen hat und der für seinen Ruhm einen hohen Preis bezahlt. Clavigo, so heißt der Titelheld aus Goethes Trauerspiel aus dem Jahr 1774. In nur 8 Tagen hat Johann Wolfgang Goethe das Werk über Aufstieg und Fall eines Karrieristen zu Papier gebracht. Und gerade mal 75 Minuten braucht das Theater Kanton Zürich, um Clavigo ins Heute zu holen. An der Premiere gestern war für uns Karl Linder.
Katerstimmung am spanischen Hof. Mit offenem Hemd liegt Clavigo am Boden. Vor lauter Trubel um seine Person brummt ihm der Schädel. So muss ein Shootingstar in den frühen Morgenstunden aussehen. Doch der Boden, auf dem der Emporkömmling liegt, ist ein nur zur Hälfte verlegter, dunkler Parkett. Das ist ein wackeliges Terrain für einen, der in den einsamen Höhen des Erfolgs seiner selbst nicht so ganz sicher ist.
Aber ich für einen Fremden, der ohne Stand, ohne Namen, ohne Vermögen hierher kam, nicht weit gebracht. Hier an einem Hofe, wo es schwer ist, sich bemerkbar zu machen.
Clavigo hat sich mit schriftstellerischem Talent und einer attraktiven Erscheinung bemerkbar gemacht. Geholfen hat ihm dabei sein Freund Carlos, ein selbstverliebter Punzkerl, der sich wie ein Coach für Topmanager aufführt und das höfische Frühstück alleine vertilgt. Allen voran aber hat Clavigos Verlobte zu seinem Erfolg beigetragen, Marie, die ihn vorbehaltlos liebte. Doch Clavigo hat das todkranke Mädchen sitzen lassen. Nun windet sie sich im Jogginganzug in einem Sessel und in ihrem irren Blick spiegelt sich ihr gebrochenes Herz. Das Trauerspiel, so scheint's, ist schon zu Ende, bevor es begonnen hat. Da erscheint Beaumarchais, Maries Bruder, und stellt Clavigo polternd zur Rede. Er will seine Schwester rächen und zwingt Clavigo dazu, sofort eine Erklärung zu schreiben.
Zuvörderst erklären Sie eigenhändig, freiwillig, dass Sie ein abscheulicher Mensch sind.
Und dadurch Sie verließest.
Der meine Schwester verraten, betrogen, ohne die geringste Ursache erniedrigt hat.
Clavigos Versuch, den Bruch mit Marie zu kitten, scheitert ebenso wie jener, sich zu erklären. Zwischen einem Schwager, der an sein Herz appelliert, und einem Freund, der ihm eine Karriere der Superlative in Aussicht stellt, zappelt ein immer kleiner werdender Clavigo. Kein Wunder, kriegt er von Carlos die Leviten gelesen.
Ich sage dir, es kommt auf deinen Entschluss an. Entschließe dich. Es ist nichts Erbärmlicher auf der Welt, als ein unentschlossener Mensch, der zwischen zwei Empfindungen schwebt, gerne beide vereinigen möchte und nicht begreift, dass nichts sie vereinigen kann, als eben der Zweifel, die Unruhe, die ihn treiben.
Die Unruhe, die Clavigo braucht, um seinen Geist fit und seine Laufbahn steil zu halten, verträgt sich offenbar nicht mit einem geordneten Dasein und der Liebe zu einer todkranken Frau. Erneut bricht Clavigo Marie, die bereits im Brautkleid dasteht, das Herz, diesmal endgültig. Regisseurin Carol Thum verzichtet auf jeden Schnickschnack und inszeniert Clavigo als schlichtes und starkes Sprechtheater. Sie verwebt einzelne Szenen dicht ineinander und lässt etwa Marie die ganze Zeit zuhören, wie über sie verhandelt wird. Clavigos Grundkonflikt wird durch sie erst sichtbar und wirkt je länger umso aktueller. Ist dieser Clavigo nun ein Held oder ein Würstchen, ein Genie oder eine Null? Antwort: Er ist alles, je nachdem, wer ihm den Spiegel vor die Nase hält. Ein moderner Narzisst ist dieser Clavigo, eine Täuschung und das Produkt einer Karriere, die von anderen gemacht wurde. Bei Goethe stirbt Clavigo im Duell mit Beaumarchais kurz nach Maries Tod. Am Theater Kanton Zürich bleibt er unerlöst.
Was hält mich zurück?
Clavigo.
Die Ruhe dieses Schlusses, die gespenstisch wirkt, wäre der eindrücklichen Inszenierung von Anfang an zu wünschen. Damit das sechsköpfige Ensemble mehr Luft für sein tolles Spiel bekommt und das Publikum etwas mehr Zeit, das Trauerspiel zu verdauen.
Karl Linder. Clavigo von Johann Wolfgang Goethe ist am Theater Kanton Zürich zu sehen. Das nächste Mal morgen am Samstag. Sie hat ganze Landstriche in ihren Bann geschlagen. Die skurrile Lebensgeschichte des Greises, der in seinen Pantoffeln aus dem Altersheim türmt und Schweden auf den Kopf stellt. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, so heißt der Erstling des schwedischen Autors Jonas Jonasson. Sein neues Buch hat einen auffallend ähnlich konstruierten Titel. Die Analphabetin, die rechnen konnte, heißt es. Seit heute ist das Buch auf Deutsch in den Läden. Annette König hat die Analphabetin, die rechnen konnte, bereits gelesen. Als erstes habe ich sie gefragt, hat es Spaß gemacht?
Es hat mir eigentlich schon Spaß gemacht. Jonasson erzählt uns wieder eine fantastische Geschichte im Sinne von unglaublich. Sein Sprachwitz ist einmalig, sein bissiger Humor ist einfach typisch Jonasson, trocken, knapp, knappe Sprache. Und dann der Schauplatz Südafrika, das hat mir ja sehr gefallen. Aber er kann leider nicht dem 100-Jährigen das Wasser reichen.
Warum denn nicht?
Das ist eine schwierige Frage, aber eigentlich habe ich so das Gefühl, wie wenn er da eine Reprise macht. Er geht nach dem gleichen Strickmuster vor, so wie der Titel schon ähnlich tönt, ist auch die Story ähnlich gemacht und das ist für mich nicht befriedigend.
Die Analphabetin, die rechnen konnte, das ist eine junge Afrikanerin. Die Geschichte startet in den Slums von Johannesburg in Soweto. Wie geht denn die Geschichte weiter?
Ja, erst erzählt uns Jonasson, wie sie da überleben muss, sozusagen in dieser Todeszone. Ist es eigentlich eine Ausnahme, wenn man überhaupt am Leben bleibt? Er erzählt, wie sie von einem Mann fast vergewaltigt wird und ihm dann eine Schere in den Oberschenkel rammt. Und gerade dieser Mann ist es dann, der ihr Lesen und Schreiben beibringt und vermacht ihr keine Rohdiamanten, aber sie findet bei ihm Rohdiamanten und beginnt dann mit 15 ein neues Leben, verlässt diese Township, um nach Johannesburg zu gehen. Aber in Johannesburg ist sie nicht lange auf freiem Fuß. Sie wird von einem Weißen überfahren, überlebt und dann hat sie sozusagen Putzhaft. Sie muss 9 Jahre ihre Buße abverdienen oder es dauert 9 Jahre, bis es ihr dann gelingt, aus dieser Atomanlage, wo sie putzen muss, für diesen weißen Ingenieur abzuhauen und nach Schweden auszuwandern.
Das klingt nach einer sehr abgefahrenen Geschichte. Steckt in dieser unglaublichen Aneinanderreihung von Zufällen vielleicht auch der gemeinsame Nenner mit dem 100-Jährigen?
Unbedingt. Jonasson geht da genau gleich vor. Abstruse Zufälle, die er aneinander reiht, das ist einfach sein Erfolgskonzept. Und das ist auch das, was irgendwann etwas langweilig erscheint. Und dann finden sich auch gleiche Figurenkonstellationen und Handlungsmuster in der Analphabetin, wie im 100-Jährigen auch schon. Das heißt, eine schräge Gruppe von Leuten, die sind auf der Flucht vor der Polizei und vor einem bösen Schurken mit etwas Großem im Schlepptau. In diesem Fall hat diese Südafrikanerin eine Atombombe im Gepäck.
Funktioniert denn das? Heikle Themen und schwarzer Humor.
Also ich denke, Jonassons Sprachwitz, seine Darstellung des Apartheidsregimes eben in den 60er, 70er Jahren, das funktioniert mit diesem bissigen Humor gut, weil es uns die Willkür und die Ungerechtigkeit dieses Apartheidsregimes vor Augen führt. Aber dann im zweiten Teil des Romans, der spielt hauptsächlich in Schweden und dann nimmt er sozusagen auch das schwedische Königshaus auf die Schippe, dann stellt sich plötzlich die Frage, ja, wenn er über alles gleich spricht, ist dann das legitim, auch so über Apartheid zu sprechen? Das hat mich begonnen zu irritieren.
Die Analphabetin, die rechnen konnte, das der Zweitling von Jonas Jonasson. Annette König, Ihr Fazit, soll man dieses Buch lesen, ja oder nein?
Ich finde, sie ist, wie gesagt, unterhaltsam. Jonasson gelingt es sicher, Fundamentalismen in jeglicher Form zu entlarven. Das macht er eigentlich noch auf eine originelle Weise. Aber wenn ich ehrlich bin, kommt er einfach nicht an seinen Erstling, der 100-Jährige, heran. Und mein Fazit ist, wenn man den 100-Jährigen nicht kennt, dann muss man den zuerst lesen, wenn man überhaupt dann noch die Analphabetin lesen will.
Annette König. Die Analphabetin, die rechnen konnte, von Jonas Jonasson, liegt seit heute in den Läden und erscheint bei Karls Books.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.